Die Ferien starten und wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Die vorige Predigtreihe war ja vom Schein zum Sein, also nicht scheinheilig sein, sondern wirklich authentisch als Christ leben. Und da wollen wir jetzt fortsetzen mit der neuen Predigtreihe, verändert zu, was der Heilige Geist in uns verändert. Und der Leitvers dazu steht im Galater 5, Vers 22, die Früchte des Geistes sind 9 Früchte, wir werden es da im 9 Predigten dazu haben. Da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und da werden wir uns heute die Liebe anschauen und dann in 2 Wochen werde ich dann über Frieden predigen. Und die 2 Predigten gehören ein bisschen zusammen. Also es geht um einen liebevolleren und friedlicheren Umgang in der Gemeinde und diese Prinzipien lassen sich aber, denke ich, auch auf Menschen außerhalb der Gemeinde anwenden. Und ich muss da auch gleich ein bisschen um Nachsicht bitten, weil vielleicht manches, was ich heute sagen werde, ich persönlich selbst nicht immer so hundertprozentig auslebe. Also wir sind alle Lernende, wir sind alle noch nicht fertig und wir wollen einfach gemeinsam lernen und uns gemeinsam vom Heiligen Geist verändern lassen. Und man sagt ja auch, der Prediger predigt in erster Linie zu sich selbst und das stimmt sicher, weil mich doch manche Sachen von dieser Predigt selbst betreffen und ansprechen und ich weiß einfach, dass ich da und dort zu kurz komme und eben das nicht so ideal läuft. Gut, es geht um Zusammenleben, um das Zusammensein und da gibt es einfach immer wieder Zündstoff. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse, Unstimmigkeiten. Und da soll man liebevoll und friedvoll miteinander umgehen. Ich denke, jeder von euch kennt Asterix und Obelix. Kennt ihr auch die Lieblingsaussage vom Obelix? Genau, Pascal kennt sie aus. Die Spinnen, die Römer. Obelix ist am liebsten bei seinen Hinkelsteinen, die Spinnen nicht. Obelix ist am liebsten bei seinen Wildschweinen, die Spinnen auch nicht und die schmecken gut. Und oft haben wir auch so das Gefühl, wir sind umzingelt von Römern, irgendwie spinnen alle. Man hat oft den Eindruck, es gibt scheinbar gar keine normalen Menschen mehr. Man wird nicht verstanden, überall gibt es Reibereien, Probleme, man fühlt sich nicht verstanden. Und ich glaube, euch fallen sicher auch ein oder zwei oder mehrere Leute ein, was ja immer wieder Reibereien habt, was einfach irgendwie nicht so harmonisch ist, wo man nicht auf einer Wellenlänge ist. Und Wilhelm Busch hat einmal eine Predigt gehalten mit dem Titel »Wie werden wir mit dem Leben fertig, wenn die anderen uns auf die Nerven fallen?« Und das ist eine gute Frage, weil es einfach immer wieder vorkommt. Und deshalb eben diese zwei Predigten jetzt über diesen liebevolleren und friedvolleren Umgang mit Menschen, mit spinnenden Römern, die uns ab und zu wirklich den letzten Nerv rauben können. Und es ist schwierig. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wir sind lebendige Steine und eben solche liebevollen, friedvollen Beziehungen untereinander, das ist der Kitt, der eigentlich die Gemeinde zusammenhält. Und wenn das fehlt, dann bröckelt die Gemeinde auseinander. Und wir wollen uns heute mit Matthäus Kapitel 18 auseinandersetzen. Und da haben wir 7 Bausteine für ein besseres Miteinander. Wir werden uns heute 4 Bausteine anschauen und dann in 2 Wochen eben die letzten 3 Bausteine. Aber zuallererst, wenn man so ein Beziehungshaus, nennen wir es so, bauen wollen, braucht man ein Fundament. Und das Fundament ist die Liebe Gottes. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und erst wenn ich diese bedingungslose Liebe Gottes verstanden habe, wenn ich das angenommen habe, dann habe ich auch etwas, was ich weitergeben kann. Wenn ich Gottes Liebe nicht habe, Gottes Liebe nicht kenne, dann wird es schwierig, andere Menschen zu lieben. Und da sind wir Christen einfach privilegiert. Wir kennen Gott, wir kennen das Evangelium, wir wissen, wie sehr er uns liebt. Und mit dieser Liebe können wir dann auch hingehen und andere Menschen lieben. Ich glaube, einige von euch kennen den Film Fireproof. Da gibt es eine Aussage, die mich sehr angesprochen hat, wo der Vater zu seinem Sohn sagt, der Eheprobleme hat, dann sagt er, du kannst sie nicht lieben, also deine Ehefrau, du kannst sie nicht lieben, denn du kannst ihr nicht geben, was nicht da ist. Ich konnte deine Mutter erst richtig lieben, als ich verstand, was Liebe ist. Also wenn wir Gottes Liebe nicht haben, dann werden wir uns schwer tun, andere Menschen zu lieben. Und es brauchte mehr als ein gegenseitiges Bemühen, dass man halt irgendwie versucht, doch netter zueinander zu sein. Man braucht Jesus, man muss wissen, was Liebe wirklich ist. Man braucht die Liebe Gottes. Und das ist die Basis. Und noch etwas Zweites vorweg. Wenn wir über das Miteinander, über Beziehungen reden, muss man wissen, dass es eine persönliche Ebene gibt und eine sachliche Ebene. Und eines der vielen Probleme ist, glaube ich, dass wir auf der falschen Ebene arbeiten miteinander. Dass man sachliche Probleme, Differenzen, die man miteinander hat, oft auf der persönlichen Ebene austragt. Ein Beispiel dazu: Ich habe einen Fleck am Leiberl oben und es kommt jemand her und sagt, hey, du bist komplett dreckig. Dann wird es einen großen Unterschied ausmachen, wer das ist. Wenn das so ein spinnender Römer ist, den ich nicht leiden kann, wenn wir denken, was geht das die an, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Wenn das aber mein bester Freund ist, wir sagen, oh, ah ja, stimmt, Kernöl vom Salat, ist mir gar nicht aufgefallen, danke für den Hinweis. Also je nachdem, wie die persönliche Beziehung zueinander ist, wird so ein Gespräch ausfallen. Und darum ist es oft nicht sehr hilfreich, wenn man sachliche Differenzen miteinander ausdiskutieren will, wenn es persönlich nicht passt. Deshalb ist es immer zuerst gut, wenn man die persönliche Ebene klärt, bevor man dann sachlich irgendwas diskutiert. Und darum werden wir uns heute eben diese vier Bausteine der Liebe anschauen, was eher um diese persönliche Ebene geht. Und dann in zwei Wochen wird es eben diese drei Bausteine geben, über den Frieden miteinander, wo es dann eher um sachliche Sachen geht. Gut, lange Einleitung. Der erste Baustein, den lesen wir, wer Bibel hat, kann mitlesen. Matthäus Kapitel 18 eben, die ersten vier Verse. Da sagt Jesus, also da steht, zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Der erste Baustein ist Demut. Wenn Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder, ist das nicht unbedingt ein Privileg, sondern es ist eine Erniedrigung, es ist eine Demütigung. Kinder sind absolut abhängig, die können nicht alleine leben und so sind auch wir abhängig von Gott, von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Vergebung. Kinder sind gesellschaftspolitisch nicht sonderlich wichtig. Das war damals so, das lesen wir immer wieder, dass Kinder weggeschickt haben, was haben die da verloren, das geht ja nichts an. Und das ist heute auch nicht so viel anders. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind einmal einen Brief geschrieben habe an den Bundeskanzler. Das war damals der Fred Sinowatz. Mir war damals Umweltschutz sehr wichtig. Ich habe ihm geschrieben über die Umweltverschmutzung, wie ich darüber denke. Habe dann auch einen Brief zurückbekommen, sicher nicht von ihm, sondern von irgendeiner Sekretärin. Und es hat da drin gestanden, wie toll das ist und schön, dass sich Kinder dafür interessieren und nur weiter so brav. Und ich habe damals schon überrissen, okay, richtig ernst nehmen das mich nicht. Die schreiben mir zwar einen netten Brief zurück, aber ist eigentlich wurscht, was ich darüber denke. Und wenn wir Jünger Jesus sind, sollen wir eben auch so niedrig, so unwichtig werden, wie die Kinder, so abhängig. Und ein Schlüsselvers steht im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 3. Da schreibt Paulus, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ich glaube, wenn wir den einen Satz heute mit haben, wenn wir den beherzigen und Plan weiß umsetzen, dann werden Beziehungen besser. Den anderen höher achten als sich selbst. Heißt das nicht, dass man an sich selbst zweifeln muss und ich bin so arm und so dumm und ich kann eh nichts, alle anderen sind besser als ich, darum geht es nicht. Die Frage, die die Jünger gehabt haben, war, wer ist der Größte? Und diese Antwort war, der sich selbst klein macht. Wer ist wichtiger vor Gott? Der nervige Römer, der nur Blödsinn redet, oder ich? Vor Gott sind alle Menschen gleich. Egal, ob das jetzt ein Schulabbrecher ist, ein Hilfsarbeiter oder ein Professor an der Uni. Aber aus meiner Sicht soll ich mich mit diesen Römern nicht auf eine Stufe stellen, sondern eine Stufe drunter. Und das fällt oft schwer, weil uns einfach unser Stolz im Weg ist. Weil wir uns einfach selbst von Natur aus immer wichtiger nehmen als den anderen. Und das soll man nicht tun, sagt Jesus. Wir sollen uns nicht auf eine Stufe stellen mit den anderen, sondern eine Stufe drunter, demütigen, erniedrigen. Heißt nicht, dass der andere unbedingt recht hat. Kann schon sein, dass der wirklich nur Blödsinn redet. Aber wir sind nicht auf der Sachebene, sondern auf der persönlichen Ebene. Und auf der persönlichen Ebene muss ich den anderen höher achten als mich selbst und mich selbst runterschrauben. Und da müssen wir einfach unseren Stolz ablegen. Und das ist schwierig. Und da können wir von Jesus lernen. Was hat Jesus getan? Er hat seine göttliche Würde abgelegt, ist klein geworden, Mensch geworden, hat sich schlagen lassen und kreuzigen lassen. Das ist Demütigung. In Matthäus 11, 29 steht, sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Zwischenmenschliche Probleme sind oft genauso groß oder so klein, wie ich mich selbst mache. Wenn ich mich groß mache, dann werden die Probleme mit anderen Menschen wahrscheinlich auch groß werden. Wenn ich mich selbst klein mache, dann werden die Probleme mit anderen Menschen vielleicht auch plötzlich klein werden. Demut, der erste Baustein. Der zweite Baustein steht dann in Vers 5. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Der zweite Baustein ist Annahme. Auch etwas, wo wir Probleme damit haben. Andere sind nicht auf unserer Wellenlänge, sie sind uns nicht wirklich sympathisch, sie stehen uns irgendwie nicht zum Gesicht und die sollen wir dann annehmen. So nehmen, wie sie sind. Nicht so, wie wir sie gerne hätten. Mit den positiven Seiten, das geht ja, aber auch mit den negativen Seiten. Und Jesus nennt uns Freunde. Das heißt, er hat uns ausgesucht, er hat uns erwählt, aber untereinander sind wir Geschwister, Brüder und Schwestern. Wir haben uns nicht unbedingt gegenseitig ausgesucht. Und die Idee von Geschwistern ist jetzt nicht unbedingt so wie bei einer Zwangsehe, so erzwungene Beziehungen, ja, müssen wir halt, hilft nichts. Sondern der Gedanke ist eher dieses Zusammengehören, einander lieben, eine Familie sein, geschwisterliche Liebe zueinander. Und das ist ein Lernprozess und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Gott den Gedanken der Gemeinde gehabt hat, eben dieses Zusammengehören. Unterschiedlichste Menschen, die eigentlich sonst nicht zusammenfinden würden. Und die christliche Gemeinde ist in dem Sinn katholisch. Katholisch bedeutet allgemein das Ganze betreffend. Wir suchen uns nicht aus, wer in der Gemeinde ist. Auch wenn man bei Evangelisationsstrategien dann immer wieder von Zielgruppen redet, was auch einen Sinn macht, dass manche Gemeinden sehr mit Migranten arbeitet, andere wieder mit Familien und so weiter. Das macht schon Sinn. Aber im Endeffekt, wenn jemand in die Gemeinde kommt und an Jesus glaubt, kann man nicht sagen, na, du kommst da nicht rein, du passt da nicht her. Christliche Gemeinde ist immer katholisch. Jeder, der kommt, ist willkommen. Und Gott baut seine Gemeinde und nicht wir unsere. Und es passt da ganz gut, dass heute Hauskreis die Gottesdienstleitung macht, weil Hauskreis auch so eine Mini-Gemeinde eigentlich ist, wo man das miteinander üben kann, fördern kann, leben kann. Und ja, es ist oft ein bisschen ein Armutszeugnis auch, dass auch oft Hauskreise sich so zusammensetzen, wie es ihnen halt passt, eben wer mit wem auf einer Wellenlänge ist. Und manche andere sagen, ja, der passt da jetzt in den Hauskreis nicht rein und der sollte vielleicht eher woanders hingehen und so. Und wenn wir in der Apostelgeschichte lesen über die erste Gemeinde, ist das schon eine große Herausforderung für uns, glaube ich. Da lesen wir in Kapitel 2, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Und in Kapitel 4 da steht, alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Alle. Und ich denke mal, es ist mir jetzt gerade vorher eingefallen, es wäre vielleicht eine großartige Sache, wenn wirklich wieder sich neue Hauskreise entwickeln würden in der Gemeinde. Eben wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dort ist Gemeinde, dort kann ein Hauskreis entstehen. Und das ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Und es ist eine gute Gelegenheit, sich wieder untereinander besser kennenzulernen. Leute, mit denen man sonst vielleicht gar nicht so viel redet in der Gemeinde. Und sie dann halt eben nicht unbedingt mit denen Leute trifft, mit denen man sonst auch immer zusammen ist und die auf einer Wellenlänge sind, sondern mit anderen. Ja, in Römer 15 lesen wir auch, Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle, wie aus einem Mund, Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Es ist immer leichter, wenn sich dann so Grüppchen bilden. Nicht? Am Montag treffen sie die Hobbygärtner, am Dienstag die Schwammerlsucher, am Mittwoch Frauengebetskreis, am Donnerstag gehen dann die Sportler gemeinsam laufen. Und das hat auch was für sich. Natürlich trifft man sich am liebsten mit den Leuten, mit denen man was gemeinsam hat, mit denen man was gemeinsam unternehmen kann. Aber es ist genauso wichtig, dass man sich einfach ein bisschen durchmischt und dass man mit Leuten Kontakt hat, mit denen man eigentlich gar nichts anfangen kann. Wenn wir doch eine Gemeinsamkeit haben. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Und das müssen wir, glaube ich, lernen auch. Das muss auch ich lernen, dass wir wirklich Freude haben aneinander. Freude haben an den Geschwistern. Gegenseitig annehmen, der zweite Baustein. Der dritte Baustein, lesen wir dann ab Vers 6 bis Vers 11. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an nicht glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß wird, so hau ihn ab und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich Anstoß wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Noch dazu Römer Kapitel 15. Wir, die wir einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Der dritte Baustein ist die Verantwortung. In der Welt heißt es, jeder ist für sich selbst zuständig, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Was geht mir der andere an? In der Gemeinde ist das anders. Durch mein Verhalten, durch mein Glauben habe ich einen Einfluss auf den anderen. Und ich kann den anderen fördern oder im Glauben vielleicht kaputt machen. Und Jesus sagte, wir sollen eben kein Anstoß sein für den anderen. Wir sollen den anderen nicht im Weg stehen. Die Matthäus 23 schimpft über die Pharisäer und sagt, weh euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr seid Heuchler. Durch euch wird anderen der Zugang in die neue Welt Gottes versperrt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, hindert ihr daran. Wir müssen aufpassen, dass wir den Kleinen im Glauben, den Kindern, letztendlich allen Geschwistern, keinen Anstoß an. Anstoß zur Sünde oder andere verachten, hochmütig auf andere herabschauen, als ob wir größer und besser wären im Glauben. Und der Teufel wird das immer wieder versuchen. Der tut das immer wieder, dass er negative Gedanken reinbringt über andere. Und dann wächst irgendwie so eine Wurzel der Bitterkeit auf. Und wenn sowas ist, müssen wir das schauen, dass wir das ausreißen können. Wir sind verantwortlich für den anderen. Letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und jeder muss für sein eigenes Leben einmal Rechenschaft ablegen. Aber wir sind mitverantwortlich für den anderen. Und mein Verhalten, ob es gut oder schlecht ist, kann Auswirkungen haben auf das Verhalten und auf den Glauben anderer. Und wir müssen, glaube ich, lernen, die anderen in Christus durch die Jesusbrille anzuschauen. Und unser Anliegen zu machen, den anderen aufzubauen. Und jemand hat einmal gesagt, dass wenn man Beziehungsprobleme hat zu den Geschwistern, dann ist das sehr oft ein Zeichen dafür, dass man in Wirklichkeit ein Beziehungsproblem zu Gott selbst hat. Also je besser meine Beziehung zu Gott ist, desto besser wird meine Beziehung zu Bruder und Schwester sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich stimmt. Vielleicht kennt ihr das Dreieck in Ehevorbereitungskursen, wird das oft so gebracht. Also zwischen Mann und Frau, das ist ich und mein Mitmensch, mein Bruder, meine Schwester und Gott. Das heißt, je näher wir zu Gott hinkommen, desto näher kommen wir auch zueinander hin. Und das ist eine Dreiecksbeziehung zu Gott und zueinander. Und wenn Gott dich anschaut oder mich anschaut, dann sieht er uns als heilig an. Wenn du jetzt umdrehst und die Leute neben dir anschaust, mach es das einmal. Wer sitzt neben dir, wer sitzt hinter dir? Vielleicht bewusst, dass du Heilige sitzen. Also um Heilige zu sehen, muss man nicht in einen katholischen Tempel gehen, sondern man braucht sich in einer Gemeinde umschauen. Es sitzen lauter Heilige da. Und wir müssen, glaube ich, lernen, uns mit Gottes Blick zu sehen, eben als Heilige. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Und wir sehen oft die Fehler und die Spinnereien vom anderen. Und nicht, dass das wirklich in Gottes Augen ein Heiliger ist. In Römer 14 sagt Paulus, deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Und diese Entscheidung können wir treffen, dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken wollen, anstatt einfach immer nur die Fehler beim anderen zu suchen und welche Spinnereien, was der andere hat. Und wir dürfen nicht zulassen, dass wir selbst der Ursache, Ärgernis oder ein Hindernis für den anderen werden. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus viel darüber, dass wir frei sind. Alles ist erlaubt, aber es ist nicht alles gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Wir müssen schauen, was baut den anderen auf und was hindert vielleicht den anderen. Nutze ich meine Freiheit, die ich habe, um andere aufzubauen? Oder ist es eher Ursache, dass der andere im Glauben schwächer wird? Wenn ich selbst irgendwie in der Mittelmäßigkeit lebe, wenn ich Bibel lesen, Gottesdienst, Gemeinde nicht wirklich so ernst nehme, dann wird das für andere auch ein Anlass sein und sagen, ja, muss ich eh nicht unbedingt in Gottesdienst gehen. kann ja am Sonntag Schwimmbad gehen oder sonst irgendwas. Also mein Verhalten hat Auswirkungen darauf, wie sich andere verhalten. Und einerseits ist Christsein Privatsache, es ist mein persönlicher Glaube, den ich im Herzen habe. Aber andererseits ist mein Glaube nicht nur Privatsache, sondern da geht wirklich die ganze Gemeinde auch was an. Das hat Auswirkungen auf andere. Kann anderen ein Segen sein oder ein Fluch sein. Andere stärken oder schwächen im Glauben. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit ist einmal ein Bruder auf mich zugekommen und hat sich halt beschwert, dass ihn meine T-Shirts zerstören. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, was geht das dir an? Dein Kleidungsstil gefällt mir persönlich auch nicht so. Das wäre eh das Einzige, was ihm gefällt. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, okay, kann ja im Gottesdienst was anderes anziehen. Das fällt mir ab und zu noch immer schwer, aber aus Liebe zu anderen kann man zurückstecken und man muss nicht immer seinen Schädel durchsetzen. Vor einigen Jahren haben wir auch die Diskussion gehabt über Alkohol in Gemeindeveranstaltungen. War eigentlich vorher jahrzehntelang überhaupt nie ein Thema. Plötzlich ist es ein Thema geworden und es waren Leute, die haben sich daran gestoßen. Und dann haben wir da gesagt, okay, dann verzichten wir drauf. Und im 1. Korinther Kapitel 8 sagt Paulus, darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich niemand mehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Also Paulus war frei, Fleisch zu essen, aber um den anderen nicht zu stören und den anderen nicht ein Hindernis oder Ärgernis zu sein, hat er gesagt, dann wird er lieber Vegetarier, bevor er den anderen irgendwie schadet durch sein Verhalten. Also es ist immer die Frage, was ist für die Allgemeinheit, für die ganze Gemeinde förderlich und was ist hinderlich? Nicht was darf ich nicht, sondern was hilft der Gemeinde, was hilft nicht? Und das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Man sagt, der Klügere gibt nach. Stimmt. Nur wenn man dann weiterdenkt, okay, wenn die Klügeren immer nachgeben, wer gibt dann den Ton an? Die Vernünftigen geben nach und die Unvernünftigen sagen dann, was zum Tun ist. Ist dann auch nicht so toll. Also das heißt, man muss immer abwägen und auf die Bedürfnisse des anderen achten. Und manchmal ist es wirklich gut, zurückzustecken und den anderen seinen Willen zu lassen. Es gibt aber dann vielleicht auch wieder andere Situationen, wo man sagt, okay, jetzt wäre es Zeit, dass der andere über sein Verhalten nachdenkt. Und nicht immer ich nach der Pfeife der anderen tanze. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist ein Geben und Nehmen. Und wir haben jetzt uns wieder unterhalten mit den Bereichsleitern, weil wir nächsten Sonntag dann nicht das Grillfest haben und dann hat es geheißen, ja, bei einer Grillerei, die meisten Menschen trinken da gerne ein Bier dazu. Und wir haben gesagt, eigentlich aus jetziger Sicht ist es kein Problem. Also wer beim Grillen ein Bier trinken möchte, darf das. Aber es ist auch wieder keine allgemeingültige Regel, sondern man muss immer wieder von Fall zu Fall schauen, was ist nützlich und was schadet. Und Gott hat uns in diese Gemeinde gestellt, um verantwortlich zu leben, ihm gegenüber und einander gegenüber. Und das ist nicht immer leicht. Wir wollen einfach die Entscheidung immer wieder treffen, für den anderen zu sein und nicht gegen den anderen zu fördern im Glauben und nicht zu schwächen. Und wenn man irgendwas findet, was wirklich ein Hindernis ist, dann ist es besser, so wie Jesus sagt, wenn wir das ausreißen. Wenn mein Arm ein Hindernis ist, dann ist es besser, wenn ich nur mit einem Arm durchs Leben gehe, als dass es für mich selbst und vielleicht für andere ein Hindernis ist. Verantwortung füreinander, der dritte Baustein. Der vierte Baustein sehen wir dann in Vers 12 bis 14. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch mit nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Der vierte Baustein ist das Suchen oder das Besuchen. Nicht nur das Verirrte, das Bekümmerte, das Kranke, sondern alle. Jesus hat uns gesucht und er hat uns gefunden. Und jetzt liegt es an uns, andere zu suchen und zu finden. Einerseits in der Evangelisation, was wir heute schon gehört haben, andererseits aber auch in der Gemeinde. Und das ist bei uns etwas unterkühlten Österreichern vielleicht oft ein bisschen schwierig. Ich habe so Berichte gehört von Italien unten, von Gemeinden dort, tut es das gang und gäbe, dass sehr viele Gemeindeglieder gegenseitig ständig besuchen. Also da hat man ständig ein volles Haus. Muss ich persönlich nicht haben. Aber eben das ist auch ein bisschen Geschmackssache, Typfrage. Ja, Italiener sind da einfach ein bisschen warmherziger als wir. Aber es ist eine gute Sache, zu schauen, wo sind die anderen eigentlich daheim, wie geht es denen? Kommen und fragen, wie geht es dir? Wie geht es dir? Was ist los in deinem Leben? Kann passieren, ja. Bei uns ist es oft so, dass wenn man jemanden besuchen will, muss man das mindestens 2 Wochen vorher ankündigen, weil da muss man vorher putzen, da muss ein Kuchen parat stehen. Es ist alles kompliziert. In Wirklichkeit geht es weder um die putzte Wohnung noch um den Kuchen, sondern einfach darum, dass man schaut, wie es dem anderen geht. Und da komme ich auch immer wieder zu kurz. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, steht: Ich bitte den Herrn darum, dass er Onesiphorus nicht allen und allen in seinem Haus barmherzig ist. Denn Onesiphorus hat mir immer wieder geholfen. Er hielt treu zu mir, obwohl ich im Gefängnis war. Als er nach Rom kam, ließ er nichts unversucht, bis er mich fand. Der Herr möge ihm am Tag des Gerichts sein Erbarmen schenken. Gerade du weißt ja, wie viel er auch in Ephesus für mich getan hat. Also dieser Onesiphorus, dem war es wirklich ein Anliegen, dass er Paulus besucht, dass er ihn findet. Er hat nicht gewusst, wo er ist, hat nichts unversucht gelassen, bis er ihn gefunden hat. Und dann hat er ihm unterstützt und geholfen, wie es ihm nur möglich war. Und das ist ein gutes Beispiel für uns, dass wir einfach einander suchen, besuchen, schauen, wie geht es dem anderen, wo kann ich dem anderen helfen. Und da kommt meistens dann die Aussage, ja, ich habe aber keine Zeit. Und das stimmt eigentlich nicht, das ist eigentlich nur eine Ausrede. Und man redet immer wieder von Zeitmanagement, was der Begriff selbst eigentlich schon ein Blödsinn ist, denn das gibt es gar nicht, weil der Tag hat 24 Stunden, da kann ich managen, was ich will, es werden nicht mehr und nicht weniger Stunden. Und die Woche hat 7 Tage, da kann ich auch nichts dran managen. Was wir managen können, sind unsere Prioritäten. Für das, was mir wichtig ist, habe ich Zeit und für die Menschen, die mir wichtig sind, habe ich Zeit. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit für dich, heißt das einfach, du bist mir nicht wichtig. Und das ist etwas, auch eben, wo wir lernen können. Jesus hat uns gesucht und gefunden. Und jetzt liegt es an uns, dass wir einander suchen und finden. Dass wir uns Hilfe, Trost und Stütze sind. Dass wir immer wieder fragen, wie geht's da? Was machst du? Dazu hat man Geschwister. Gut, ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir sind eben, haben diese eher persönliche Ebene angeschaut, liebevoller miteinander umgehen. Erstens in Demut den anderen höher achten als mich selbst. Den anderen so annehmen, wie er ist, nicht wie ich ihn gern haben möchte. Verantwortung füreinander tragen, durch mein Verhalten den anderen aufbauen und nicht behindern. Und Gemeinschaft pflegen, einander besuchen, fragen, wie geht's da. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wir wollen den Stolz ablegen und Demut lernen. Amen. Das nächste Mal wird es dann eben um Freude gehen. Da wird Karl darüber reden und dann in 2 Wochen werden wir dann da weitermachen mit Frieden halten untereinander.